Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Heute haben wir uns mit Vera von Dietlein zu einem Gespräch getroffen, dass sie uns ihre Geschichte mit Sai Baba erzählt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Vera, Swami hat ja für jeden Menschen einen ganz speziellen, individuellen Weg, wie er seine Devotees zu sich ruft. Wie war das bei dir? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, liebe Evelyn, daran kann ich mich sehr genau erinnern.
Erzähl.
Das war auf einer Fortbildung und eine Teilnehmerin erzählte mir, dass ihr Vater sie eingeladen habe, auf eine Reise nach Indien zu einem heiligen Mann, der Sai Baba heiße und der Blumen und Edelsteine materialisieren könne.
Wann war das ungefähr?
Das war 1997. Und mein erster Gedanke war, wenn das ein heiliger Mann sein soll und der seine Kräfte für sowas verplempert, dann kann das ja nichts sein.
Was hattest du denn gedacht, wofür ein heiliger Mann seine Kräfte nutzt?
Ja, ich dachte so zur Verbreitung von Liebe, von spirituellem Bewusstsein, der Lehren verbreitet, in der Art, wie ich das so von Jesus kannte. Ich war damals nicht sehr bewandert in anderen Religionen und ich war zu der Zeit auch ganz besonders spirituell auf der Suche, weil ich in einer Lebensphase war, die nicht ganz einfach war. Und auf der anderen Seite hat mich ein Erlebnis, das ich als Kind hatte, sehr beschäftigt. Ich hatte als Kind einen Autounfall gehabt und war 2 Tage im Koma.
Du warst da wie alt?
Damals war ich 7 Jahre alt. Also ich bin angefahren worden, mit dem Kopf aufgeschlagen. Das hat man mir erzählt. Ich weiß nichts von dem Hergang. Da ist eine komplette Amnesie. Aber ich hatte immer so ein Gefühl von, da war was Besonderes in der Zeit. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich lag in einem Krankenhaus und mich hat eine Stimme gerufen und ich bin von weit her langsam wach geworden.
Die Stimme hat Vera gerufen?
Die hat meinen Namen gerufen, genau. Das war eine Krankenschwester. Und die mir dann gesagt hat, ach, schön, dass ich wieder wach bin, weil ich war 2 Tage bewusstlos und von der Intensivstation wurde ich dann auf die normale Kinderstation gefahren und hat man mir erklärt, also meine Eltern kamen am Nachmittag, haben mir erklärt, ich hatte einen Autounfall, eine schwere Gehirnerschütterung. So, und ich habe dann, nachdem ich wieder genesen war und dann so mit 8 ungefähr, hatte ich einen Traum gehabt. Da kam mein Heißluftballon auf die Erde in eine Landschaft, die ich kannte, die aber im Traum unendlich mal schöner war noch als in real, wunderbare Farben hatte. Violett, rosa, grün, blauer Himmel, also es war eine fantastische Landschaft. Und in dem Heißluftballon war ein, also ich habe den Traum gehabt mit 8, ich würde sagen damals so, wie ich mir den lieben Gott vorstellte, ein weiß gekleideter Mann, langer weißer Bart.
Wobei ich mir manchmal jetzt auch denke, der sah aus wie schön, die sei so ein bisschen.
Hat mich in den Heißluftballon gehoben und der stieg dann auf und es war wunderbar und ich hätte immer höher steigen wollen mit diesem Mann und der mir, das weiß ich noch, die Geheimnisse des Lebens erklärte, meines persönlichen Lebens, aber auch darüber hinaus große Wahrheiten und dann wollte ich gerne bei ihm bleiben, aber sagte, nein, du musst zurück, deine Mutter wartet auf dich. Und so sank der Ballon und als er wieder auf der Erde war,
wurde ich wieder rausgesetzt und mir wurde gesagt, ich musste meiner Mutter gehen, die auch tatsächlich auf einer Bank saß und wartete. So, diesen Traum habe ich nie vergessen. Als ich wach geworden bin, wusste ich schon den Inhalt und dass mir Dinge offenbart wurden, von denen ich keine Ahnung hatte. Und ich habe mich immer gedacht, was sollte das? Und ich habe mich vor allem auch als Jugendliche hin und wieder gefragt, was ist eigentlich in den Tagen passiert, in den 2 Tagen, in denen ich im Koma gelegen habe? Und dann habe ich das aber auch oft vergessen und so das Leben einer Jugendlichen geführt und Studium und dann Beruf angefangen. Und Mitte 20 habe ich mich intensiver damit beschäftigt und mich erinnert, dass das ein Zustand gewesen war, der schwer in Worte zu fassen ist, den man vielleicht am ehesten umschreiben kann in Bewusstsein, ein Seinszustand der Einheit, sich eins fühlen mit dem ganzen Universum, eine Form von Liebe, die ich bis dahin sonst in der Welt nicht gefunden habe. Und je konkreter ich mich erinnerte, was da passiert ist, umso überwältigender war diese Erinnerung. Und später habe ich dann die Kombination hergestellt, dass das wahrscheinlich ein Traum über meine Nahtodeserfahrung gewesen ist oder zumindest eine Erfahrung im Koma. Ja, und so war ich auf der spirituellen Suche. Also ich dachte, dieser Zustand war so wunderbar, was ich da erlebt habe, dass ich fast eine Sehnsucht danach bekam, wann ist es endlich so weit, dass ich das wieder erleben kann, ohne eine Sehnsucht jetzt nach dem Tod zu haben. Aber es gab eine Sehnsucht nach diesem Einssein mit allem. Und deswegen habe ich mich für einen geistigen Weg interessiert. Ich habe die Bibel gelesen, habe mich auch gefragt, ob es für mich richtig wäre, ins Kloster zu gehen. In meiner Familie gibt es eine größere Benediktinertradition von Mönchen und Nonnen.
Aus welchem Jahrhundert?
Bis in die Gegenwart hinein. Also jetzt nicht meine Generation, aber...
Spannend, ja.
Aber so richtig durchringen konnte ich mich dazu nicht, auch noch Gott sei Dank, das ist nicht mein Weg. So, aber damals war ich offen für vieles. Und auch gar nicht sehr erfahren auf dem geistigen Weg. Naja, und was ich spannend finde im Nachhinein, ich kann mich daran erinnern, dass ich da manchmal gedacht habe, so, wenn ich über die Bibel oder Teile der Bibel selber gelesen habe, dachte ich mal, ach Mensch, lieber Gott, ach Jesus, könntest du nicht wiederkommen? Die Welt braucht dich gerade so, es ist so viel aus den Fugen geraten, das wäre doch ganz wunderbar, wenn du nochmal hier hinkommen könntest und die Dinge etwas ordnen würdest. Und ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, wenn ich mir vergegenwärtige, dass er quasi in mein Leben gekommen ist, tatsächlich. Ja. Und dann habe ich eben diese Sache mit den Blumen und den Edelsteinen gehört, die jemand da materialisieren kann. Und nee, also das konnte es ja nicht sein. Und dann kam diese Frau von der Indienreise zurück und hatte so eine ganz besondere, veränderte Ausstrahlung. Ich habe mich dann öfters mal mit ihr getroffen, wir haben uns angefreundet. Ich war so zwiespältig. Auf der einen Seite war ich neugierig, was ist mit ihr passiert, was hat sie erlebt, dass sie so verändert hat. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch Angst, mehr davon zu erfahren, weil wer weiß, wenn das eine Sekte ist. Und ich wollte mich da nicht in irgendwas einfangen lassen. Und dann gab es einen Abend, an einem Wochenende, da war ich sehr erschöpft. Mir ging es körperlich und mental nicht so gut. Ich war ziemlich unausgeglichen und war bei ihr zu Besuch. Und sie sagte mir, ach, weißt du was, ich gebe dir jetzt mal einfach Vibhuti. Vibhuti? Was denn das? Ja, das ist so heilige Asche, die ist gesegnet und die hat eine ganz große Heilkraft und vielleicht tut dir die ja gut. Mir ging es so schlecht, dass ich zu allem bereit war. Sag, okay, dann gib das mal her. Sie gab mir so ein Päckchen, das war gelb eingepackt in die Hand. Und ich wusste in dem Moment, so wie man eine kalte Hand an eine warme Heizung legt, dass ich so etwas Heiliges, Reines und Gutes noch nie in der Hand gehalten habe. Das war so ein klares Wissen, unverrückbar. Eine Erfahrung. Und dann habe ich davon auch auf ihre Empfehlung hin ein bisschen gegessen. Und mir ging es schlagartig so viel besser. Mein ganzes Energieniveau war wieder ausgeglichen. Ich habe wieder Kraft gespürt und bin nach Hause gefahren und kam mir fast, also ich war nüchtern, ich hatte keinen Alkohol getrunken, aber ich kam mir vor wie trunken vor Glück. So gut ging es mir ewig lange nicht mehr. Diese Freundin hat mir dann ein Buch empfohlen, Sai Baba, der Heilige und der Psychotherapeut, das ich verschlungen habe. Und ich hatte so einige Testfragen, einige Prüfungen. Also ich war immer noch ziemlich kritisch. Ich wollte jetzt nicht in irgendwas reinrutschen. Und das war, will dieser Sai Baba mein Geld haben? Nein, will er nicht, habe ich festgestellt. Will der, dass ich meine Religion verlasse? Will er auch nicht. Das waren für mich schon mal so die ganz großen Kriterien. Also er hat alle meine Prüfsteine, die ich hatte, bestanden. Und dann habe ich beschlossen, da will ich mal hin, das will ich auch erleben.
Dann war das auch genau das richtige Buch, weil der Sandweis ist ja auch kritisch rangegangen, ne?
Ja, exakt. Der sich vom Kritiker zum Gläubigen gewandelt hat, ja. Ja, den Weg zeichnet er auch sehr schön nachvollziehbar nach. Und das ist nach wie vor auch ein spannendes Buch, auch jetzt, wo Sai Baba nicht mehr in körperlicher Gestalt hier in Prashanthi Nilayam ist.
Erinnerst du dich nach all dieser langen Zeit an eine Passage aus dem Buch, die jetzt abgesehen von den Fragen, die du hattest, dich ganz doll berührt oder angesprochen hat?
Ja, ich glaube, das war der Teil, wo er über die körperliche Gestalt hinausgeht und dass Sai Baba eben mehr ist, dass er mehr Richtung Bewusstsein ist. Und für Bewusstsein habe ich mich damals ja unwahrscheinlich interessiert. Also nach dieser Nahtodeserfahrung, die ich hatte, das war so mein brennendstes Interesse. Wie kann ich das erreichen? Ich fand das total spannend, dass Einstein gesagt hat, man nutzt nur 10% seines Gehirns. Fantastisch, wenn da noch 90% sind. Das finde ich unglaublich spannend, da mehr zu erfahren. Und ja, auch in dieser Hinsicht hat das Buch einiges zu bieten. Ja.
Wie ging es dann weiter?
Ja, 1998 bin ich dann tatsächlich das erste Mal nach Indien gereist. Hatte eine angenehme Ankunft hier in Prashanthi Nilayam, aber war irgendwie auch überwältigt. Ich kam mir ein bisschen vor wie in 1001 Nacht.
Diese Menschen, indisch gekleidet, Wasserbüffel, die Pflanzen, alles anders. Ich bin mit großen Augen hier rumgelaufen und kam nachmittags an am Accommodation Office, das noch an der Hauptstraße war für die Westler, und habe dann gesehen, ich muss mich anders kleiden. Wie machen die das hier? Wir sind dann direkt so am Schneider und ja, angezogen. Und dann den ersten Darshan, da kann ich mich noch dran erinnern. Als ich das erste Mal in der großen Halle war, in der Sai Kulwant Hall, wo Sai Baba Darshan gab, also sich zeigte, durch die Reihen, also vorne lang ging und man ihn sehen konnte, da war ich völlig unbeeindruckt und fast enttäuscht von dieser kleineren Person. Und ich hatte kein besonderes Erlebnis, als ich ihn das erste Mal sah. Das kam eigentlich später erst. Ich hatte mich mit einer Deutschen zusammengetan. Wir sind zusammen hingereist, haben dann auch zusammen ein Zimmer bezogen im Ashram. Waren ziemlich müde von der Anreise. Also wir hatten uns auch im Flieger schon getroffen. Und dann war ich hier und ich konnte nicht schlafen und habe mich nochmal vorne vor die Tür gesetzt, damit ich sie nicht störe. Und in dem Moment kam diese ganze Trauer, alles, was ich ja die letzten 2 Jahre ungefähr erlebt habe in meinem Privatleben, kam hoch und ich hatte erstmalig das Gefühl, so, jetzt kannst du loslassen, jetzt kannst du dich mal so richtig ausheulen. Du hast 5 Wochen Urlaub jetzt. Wenn du jetzt nicht funktionierst, ist das nicht so schlimm. Du kannst mal einfach alles loslassen, und habe bitterlichst geweint vor der Tür und mich so, ich weiß nicht, so 2 Stunden mal so richtig kam alles hoch. Und als ich mich beruhigt habe und mich schlafen gelegt habe, wurde mir ums Herz so warm und ich hatte irgendwie das Gefühl, jetzt bist du beim lieben Gott. Ich habe mich so getröstet gefühlt, so aufgehoben wie noch nie in meinem Leben. Und ich hatte einfach nur die Gewissheit, ja, hier bin ich in einer göttlichen Energie.
Und damit war ich dann offen für alles, was dann passierte.
Und war einfach nur glücklich, hier zu sein.
Du hattest ja gerade erwähnt, dass du das erste Mal keine besonderen Erlebnisse hattest. Also wie war es dann später?
Es gab nur ganz wenige Interaktionen zwischen Sai Baba und mir, also während dieser Reise und auch danach. Die Begegnung mit ihm war eigentlich mehr von Herz zu Herz.
So soll es sein.
Ja, ich finde auch, dass das die nachhaltigste Begegnung ist. Also bei der ersten Reise ist mir am ehesten haften geblieben, das war an meinem letzten Tag. Da war ein Wechsel zwischen den Sevadals, also die Inder, die in den Ashram kommen und Dienste verrichten. Und die saßen auf der Frauenseite Rücken an Rücken und dazwischen immer ein Gang. Und Sai Baba ging da lang und schenkte jedem seine Aufmerksamkeit und nahm hier einen Brief und ließ sich dort die Füße berühren. Padmasakar nehmen, wie das in der indischen Tradition eine Art der Verehrung ist. Und als ich ihn da so sah, hatte ich das Gefühl, das ist ein Vorbild, das ist, er gibt uns ein Beispiel, wie wir Menschen sein könnten, so voller Liebe und Aufmerksamkeit füreinander. Das war sehr bewegend. Und als er dann einmal eine Kehrtwende machte, um den nächsten Gang lang zu gehen, hatten wir so einen kurzen Augenkontakt. Und ich hatte das Gefühl, der schaut so tief in meine Seele hinein, so tief kann ich selber nicht blicken. Der kennt alle meine Leben aus der Vergangenheit. Ich habe mich nie mit vorhergehenden Inkarnationen beschäftigt, aber es war auf einmal klar, der kennt meine Zeit vor meiner Geburt. Und der kennt meine Zeit in der Zukunft, über mein Leben als Vera hinaus.
Das hat dich nicht erschreckt?
Nein, das war sowas von beschützend und ich hatte das Gefühl, es ist wie Vater und Mutter, mehr als Vater und Mutter, die einen durchs Leben tragen. Ich hatte das Gefühl, man muss vor gar nichts Angst haben. Das war eine Interaktion in der ersten Reise und in einer Reise Da wollte ich ihm einen Brief geben. Und zwar habe ich in dem Brief habe ich alles aufgeschrieben, was ich mir für mein Leben wünsche. So von A bis Z. Und den Brief hat er aber völlig ignoriert. Dann saß ich in der allerersten Reihe und er kam vorbei und er hat einen Brief der Frau zu meiner Rechten genommen, hat an mir weggeguckt und zu meiner Linken. Den Brief hat er wieder genommen und ich war am Boden zerstört und habe dann in einem Studienkreis gehört, ach, man kann Gott auch um die Erfüllung von Wünschen bitten, damit sie einem geistig nicht mehr belasten, dass man sich damit nicht mehr beschäftigt. Da dachte ich mir, ach, das ist ja spannend. Dann habe ich das noch mit reingeschrieben, damit ich mich mehr aufs Spirituelle konzentrieren kann, würde ich um die Erfüllung der Wünsche bitten. Hat noch nicht gereicht, der Brief wurde immer noch nicht angenommen. Und dann habe ich geschrieben, okay, also ich wünsche mir das alles, aber nur, wenn das wirklich gut für mich ist. Und das weiß ich nicht. Und er soll entscheiden. Und ich lege das alles in seine Hände, so nach dem Motto, Herr, dein Wille geschehe. Und am nächsten Tag hat die Reihe, in der ich saß, die Nummer 1 gezogen. Und ich saß ganz vorne. Und er kam lang zum Dastehen, war auf der gegenüberliegenden Seite. Und ich dachte, ach, das Spiel kenne ich ja schon. Habe mit nichts Großartigem mehr gerechnet. In dem Moment dreht er sich um, kommt geradeweg auf mich zu, hält mir seine Hand entgegen und will den Brief haben. So, und in dem Brief stand auch drin, Barbara, bitte lass mich meinen Seelenpartner finden. Und in der zweiten Reise, da hat er mir einmal so ganz tief in die Augen geschaut. Und da hatte ich beim Darshan den Wunsch, ach, Barbara, lass mich doch noch mal mich in meinen Seelenpartner dann verlieben, ich möchte ihm begegnen, ich möchte mich verlieben. Und er blieb vor mir stehen und guckte mir ganz tief in die Augen, wow, ganz tief auch nochmal in die Seele, das war richtig schön. Und aber was für mich ganz besonders auch noch haften geblieben ist, in der zweiten Reise, das war in Brindavan, da hatte ich ein Zimmer zusammen mit einer Australierin, die aber deutsche Muttersprachlerin ist, und ich hatte einen Traum. Der war so klar, das war mein klarster Traum von Sai Baba. Ich träume selten von ihm, muss ich dazu sagen. Und er saß sowas wie auf so einem Thron, wie der in Brindavan auch war, so ein Holzstuhl mit großen Lehnen. Und ich stand vor ihm und er sagte, merk dir eins, ich sag dir jetzt was. Das sind 4 Buchstaben, V-A-S-T. Merk dir das. Das musst du dir merken, das darfst du nicht vergessen. Das hat er mir eingebläut mit erhobenem Zeigefinger. Und kurz darauf bin ich wach geworden und ich habe gesagt, Anke, sag mal, da gibt es so ein Wort, das besteht aus den 4 Buchstaben V-A-S-T. Ich war damals nicht so fit im Englischen. Sagt sie, ja, das gibt es. Was? Das ist unendliche Weite, Unendlichkeit, das Meer, das Universum, grenzenlos. Und das im Hinterkopf ist für mich auch ganz wichtig, jetzt nachdem Sai Baba seinen Körper abgelegt hat, dass er einfach mehr ist als diese körperliche Gestalt, als der Körper, den er angenommen hat mit allen Begrenzungen, mit allem, sondern dass er unendliche Weite, unendliches Bewusstsein ist und immer und überall.
Vermisst du ihn manchmal hier trotzdem?
Also manchmal denke ich mir, ach, das wäre ja schön, wenn er hier nochmal lang gehen würde. Aber ganz ehrlich, das beeinträchtigt mich eigentlich so gut wie gar nicht. Weil ich habe mal gehört von einem Russen, der hat das so ausgedrückt. Der hat Baba gesehen in seinen letzten Jahren, als er mit dem Rollstuhl durch den Darshan geschoben wurde. Er sagte, ja, ich möchte jetzt ja eigentlich gerne in der ersten Reihe sitzen, das wär's. Und dann, ja, aber es müsste doch noch näher gehen. Also wenn ich den Rollstuhl schieben könnte, das wäre ja noch näher. Und dann, ach, es gibt ja eigentlich noch was Näheres. Und zwar ihm direkt dann zu Füßen zu sitzen, wenn er vorne ist. Ja, aber eigentlich möchte ich noch näher sein. Ja, wo haben wir ihn denn am nächsten? In unserem Herzen, und da ist er immer. Also für mich ist Prashanti Nilayam der Ort mit dem höchsten Bewusstsein. Und Ach ja, einen Punkt möchte ich gerne noch erwähnen, um nochmal zu meinem Anfang zurückzukommen. Auf einer Reise, da war ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Diese Person, die da geht, das soll Gott sein. Also Gott war für mich eher sowas wie dieser Zustand, den ich hatte in der Nahtodeserfahrung, also Unendlichkeit. Und das soll sich verkörpern in einem Avatar. Irgendwie war das für mich dann doch auch befremdlich. Und an einem Nachmittag habe ich meiner Zimmermitbewohnerin von meiner Nahtodeserfahrung als Kind erzählt. Und das hat mich auf dem Weg zum Dasein beschäftigt. Das hat mich beschäftigt, als ich in den Reihen saß und als er da lang ging. Und mein Konflikt war immer dieses, ich habe so was Großes erlebt und wie kann so ein kleiner Mensch dann Gott sein? Und als er da lang ging, als er auf meiner Höhe an mir vorbeiging, da wusste ich einfach, er ist derjenige, bei dem ich gewesen bin. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so denken würde. Vielleicht würde ich heute sagen, er ist das Bewusstsein, in dem ich damals war. Aber so vor 20 Jahren hatte ich das Gefühl, bei dem bin ich gewesen. Und das war für mich ein unbeschreibliches Glücksgefühl, dass ich nicht warten muss, bis ich gestorben bin, bis ich das nochmal erlebe, sondern dass das hier und jetzt und jederzeit für mich abrufbar ist, dass ich damit Verbindung aufnehmen kann, dass ich mich erinnern kann, dass ich meinen Geist reinigen kann, um mit diesem Bewusstsein in Kontakt zu kommen. Ja.
Vera, du hast ja in dem Rahmen deiner Tätigkeit in der Satyasai-Vereinigung auch viele Texte und Bücher von Swami übersetzt. Kannst du ein bisschen was über Babas Lehren sagen?
Ja, die Quintessenz seiner Lehren ist, liebt alle, dient allen. Darauf lässt sich alle seine Lehren, die ja nicht originär nur von ihm kommen, sondern Teil der indischen Tradition, der Veden, der Schriften sind, zurückführen. Also das Prägnante von dem, was Sai Baba gelehrt hat, sind aus meiner Sicht die 5 menschlichen Werte, die alle eine Ausprägung von Liebe sind.
Die da lauten?
Da haben wir die Rechtschaffenheit, das ist die Liebe im Handeln. Dann haben wir den Frieden, das ist die Liebe im Fühlen. Dann haben wir die Wahrheit, die Liebe im Sprechen. Und Gewaltlosigkeit ist die Liebe im Verstehen. Und dann haben wir noch die Liebe an sich. Also die Liebe steht über allen und alle lassen sich daraus in verschiedenen Ausprägungen ableiten.
Das ist ja wie in der Bibel, das hohe Lied der Liebe, ne?
Genau, genau. Und das dient alle, hat ja auch einen Bezug zu Jesus. Also, auch Jesus hat seinen Mitmenschen gedient. Und Sai Baba hat oft solche Maxime verwendet wie Hilf immer, verletze niemals, Hände, die helfen, sind heiliger als Lippen, die beten. Und dieser Aspekt des Dienens ist schon auch das Besondere gegenüber anderen spirituellen Organisationen. Also in Indien heißt das ja auch die Satya Sai Seva Organisation. Seva ist Dienen, schon im Namen mit drin. Das ist hier schon ausgeprägter als in anderen indischen Richtungen meines Wissens.
Zum Beispiel bei Naturkatastrophen, bei Erdbeben, bei Tsunamis, da ist diese Seva-Organisation immer sehr schnell zur Stelle und sehr aktiv im Helfen. Das bekommt man hierzulande, also in Deutschland, eigentlich gar nicht so zu wissen, denn man hört immer nur vom Roten Kreuz, von Ärzte ohne Grenzen, die ich wirklich sehr schätze. Aber von einer Sai Seva Organisation habe ich in Deutschland zumindest noch nie etwas gehört.
Ja, was mich sehr beeindruckt, ist Sai Babas Werk. Seine Mutter, Ishwarama, hat den kleinen Satya einmal gebeten, hier vor Ort in Puttaparthi den Menschen 3 Dinge bereitzustellen. Bildung, Wasser, medizinische Versorgung. Und er hat es ihr versprochen. Er hat das größte Wasserprojekt Südindiens ins Leben gerufen. X Millionen Menschen haben eine Trinkwasserversorgung bekommen, unter anderem ganz Madras, Chennai, eine Millionenmetropole, die unter Trockenheit gelitten hat, unter Wassermangel. Er hat Krankenhäuser gegründet, in denen Menschen kostenfrei behandelt werden. Das ist in Indien unglaublich viel wert. Es gibt hier keine Versicherung wie bei uns in Deutschland. Und eine Erkrankung kann einen finanziell ruinieren. Oder es kann sein, dass man medizinische Leistungen gar nicht erhält, weil man sie sich nicht leisten kann. Und Sai Baba, das ist der dritte Aspekt, hat Bildungsinstitutionen ins Leben gerufen, vom Kindergarten bis postgraduierten Studiengängen. Auch die stehen kostenfrei zur Verfügung. Und der Ashram, der tut hier so viel. Letztens wurden Tausende von Solaranlagen auf den Dächern installiert. Ein Riesenprojekt.
Endlich.
Ja, endlich. Und das ist absolut beispielgebend hier in der Region. Also mal davon abgesehen, dass die Stromversorgung hier sichert. Und vor allem auch, wie viele Projekte er im Leben hält. Also, weil es ist das eine, beispielsweise eine Schule zu gründen, aber das andere, eine Schule am Leben zu halten. Ein weiteres Highlight ist, dass er die erste Hochschule für Frauen gegründet hat, weil ihm sehr wichtig ist, dass Frauen gleichberechtigte Positionen in allen Teilen der Gesellschaft einnehmen. Also neben Kinderbetreuung schwebt ihm schon auch vor, dass Frauen berufstätig sind und an der Gesellschaft teilhaben. Das wird ja auch immer wieder deutlich am Ladies' Day.
Wo die Frauen ja inzwischen auch die Veden singen dürfen. Und er hatte auch eine weibliche Militärkapelle, oder?
Ja, die Brass Band. Ich finde die übrigens total cool. Die hat auch an Silvester hier jetzt gespielt.
Karuna Munji, also die ja bei Radio Sai auch gearbeitet hat, die hat zu mir gesagt, Sai Baba ist für sie der größte Feminist.
Ja. Ja, ich denke mal, hier in der Hindu-Tradition ist es revolutionär, dass er die Veden allein, also öffentlich lehrt, dass wir alle sie lernen, Westler, Frauen, jedes Alter, also jetzt vor ein paar Tagen saßen die Kinder da und haben aus den Veden rezitiert, dass dieses Wissen sich öffnet und weltweit verbreitet. Und ein sehr einprägsames Erlebnis war für mich die Weihnachtsansprache im Jahr 2007. Da war ich hier in der Sakulvantrol und da hat er zwei Dinge gesagt, die mir ganz besonders haften geblieben sind. Zum einen, dass wir nicht hierhin nach Prashanthi Nilayam kommen müssen, dass er immer bei uns ist, dass er immer neben uns, hinter uns, vor uns, über uns, unter uns und in uns ist. So wie Bewusstsein eben ständig da ist, allgegenwärtig. Und das Zweite, was er gesagt hat, war, ich mache euch allen zu meinen Werkzeugen. Und in mir hat alles nur gejubelt. Ja, Baba, ja, mach mich zu deinem Werkzeug. Ich war so glücklich. Und ach, jetzt springe ich ein bisschen. Für mich ganz persönlich gibt es auch noch eine Lehre, die mich besonders angesprochen hat. Und zwar, während einer meiner Reisen war eine sehr große Gruppe aus dem Iran hier, die hat jeden Tag mindestens ein Interview bekommen, manchmal auch zwei. Und zum Ende der Reise hat die Gruppe Baba gebeten, können wir irgendwas für dich tun? Du hast uns so viel geschenkt, wir möchten auch was für dich tun. Nein, ihr könnt nichts für mich tun. Aber wir möchten so gerne, Baba, wir möchten uns gerne erkenntlich zeigen, du hast uns so viel Gutes getan. Und seine Antwort soll gelautet haben, be happy. Ich finde, wenn man schafft, glücklich zu sein, dann hat man alles andere auch realisiert.
Ich lass dich nun nicht mehr.
beim Thema Werkzeug hast du ja gejubelt. Ja, 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 Swami. Ja, dann erzähl mal.
Ja, also ich hatte irgendwann im Laufe der Zeit den Wunsch, nicht einfach so für mich dahin zu leben und mich nur um mich selber zu kümmern, sondern ich wollte gerne darüber hinaus irgendetwas tun, was mich auf einer anderen Ebene auch noch erfüllt. Dann habe ich von einem Aufruf gehört, es wurden Übersetzer gesucht für Ansprachen von Sai Baba. Ich habe mich gemeldet und dann wurde gesagt, na okay, dann probieren wir das mal aus. Und ich habe erste Probearbeiten abgegeben. So ganz schlecht werden sie nicht gewesen sein, weil ich dann gefragt wurde, ob ich vielleicht ein Buch übersetzen wollte. Und ich hatte in der damaligen Lebensphase relativ viel Zeit. Und gleichzeitig war ich daran gehindert, viel zu reisen. Von daher war ich glücklich, dass ich irgendwas bei mir zu Hause machen konnte. So, und im Laufe der Übersetzung wurde dann eine Nachbesetzung fürs Lektorat in der Satya-Sai-Vereinigung gesucht. Also die Satya-Sai-Vereinigung ist ein Verein, der sich gebildet hat, um in der Welt tätig zu sein. Die Satya-Sai, internationale Organisation, die Sai Baba ins Leben gerufen hat, hat keine Rechtsform oder ist eher so ein loses Gebilde, was für, zu jedem auf der ganzen Welt sich einfügen kann. Also jedes Land hat ja unterschiedliche Gesetze und die Organisation ist einfach ein Zusammenschluss von Menschen und funktioniert auf der ganzen Welt. Die kleinste Einheit ist eine Gruppe bzw. danach ein Zentrum. Und dann kommen verschiedene Ebenen, je nach, in Indien heißt es Staat, in Deutschland sind es Regionen. Und die Regionen eines Landes bilden eine nationale Ebene, dann gibt es auf der internationalen Ebene verschiedene Einteilungen. Bis hin zur Spitze weltweit steht das Prashanti Council, das hier in Prashanti Nilayam seinen Sitz hat. Und in Deutschland haben Mitglieder der, ja eigentlich die Organisation bestand noch gar nicht. Anfang der 80er haben sich einige Anhänger von Sai Baba zusammengetan und gesagt, lass uns mal einen Verein gründen. Dann haben wir die Möglichkeit, Bücher herauszubringen, weil ein Verein hat eine Rechtsform, kann Geschäfte tätigen, also ist geschäftsfähig, kann Räume anmieten. Und daraus hat sich dann ein Verlag gebildet innerhalb der Satya-Sai-Vereinigung. Und der Verlag hat irgendwann ein neues Lektorat gebraucht und eine neue Buchherstellung. Und in beidem kannte ich mich aus und habe gesagt, okay, ich kann das ja mal übernehmen. Und dann irgendwann war die Verlagsleitung vakant und da ergab sich organisch schon, dass ich, wo ich sowieso mit den Büchern, also damals war der Verlag nur die Bücher, wo ich so damit beschäftigt war, dass ich das auch mit übernehme.
Klar, wer schon Arbeit macht, kriegt immer noch was drauf, ne?
Ja. Ja, und mittlerweile ist es so, dass im Verlag verschiedene Arbeitsgruppen tätig sind. Insgesamt 31 Menschen, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit, neben Beruf, neben Familie, neben dem, was sonst so im normalen Leben passiert, einen Teil ihrer Zeit abgeben möchten und ihre Kompetenzen bereitstellen, um Sai Babas Leben, Lehre und Werk, Informationen über ihn auf verschiedenen Kanälen bereitstellen, sei es Internet, soziale Medien, das gedruckte Buch, Radio, Sanatana Sarathi, Sai-Briefe. Und Aufgabe des Verlags ist es, primär Satya Sai Babas Wort authentisch zu bewahren. Also er hat Ansprachen gehalten, er hat Schriften verfasst, Vorträge gehalten. Und wichtig ist uns, das Wort von ihm unverfälscht zu bewahren, frei von angeblichen Durchsagen, also von Menschen, die meinen, er würde durch sie sprechen. Er hat sich gegen solche Absurditäten immer verwahrt. Für uns, uns zählt es, das, was er wirklich gesagt hat, zu dokumentieren und in diesem Sinne auch reinzuhalten. Ja, und Sinn und Zweck des Verlags ist darüber hinaus, Zeitliteratur zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist der Punkt 6 des Code of Conducts, der hat 9 Punkte.
Der da lautet?
Das regelmäßige Studium von Zeitliteratur.
Danke.
So, und da muss man wissen, Zeitliteratur heißt aber nicht nur das, was Herr Barber geschrieben oder gesagt hat, sondern er meint damit spirituelle Literatur, die dazu geeignet ist, das Bewusstsein zu erhöhen, zu erweitern. Also durchaus auch Schriften anderer Religionen, verschiedener Religionen, alles, was dazu geeignet ist, das Denken, Sprechen und Handeln, ich sag mal, zu disziplinieren, um auf eine höhere Bewusstseinsebene zu kommen.
Hören wir dazu doch einfach mal Sai Babas eigene Worte.
Ja.
Nicht Information, sondern Transformation. Nicht Instruktion, sondern Konstruktion sollte das Ziel sein. Theoretisches Wissen ist eine Last, solange es nicht praktiziert wird. Dann kann es zur Weisheit führen und ins tägliche Leben aufgenommen werden. Das Studium heiliger Bücher und das Hören spiritueller Ansprachen dient dem Entwickeln von Selbstkontrolle und Frieden. Ich bin nicht für unterscheidungsloses Lesen von Büchern, wie wertvoll sie auch sind. Viel Lesen macht den Verstand konfus, es fördert das Argumentieren und intellektuellen Stolz. Ich bestehe darauf, die Dinge in die Praxis umzusetzen, wenigstens ein oder zwei Dinge. Ihr müsst außerdem beachten, dass das Buch nur ein Fingerzeig ist, ein Führer, ein Wegweiser. Lesen ist nicht das Ende der Reise. Es ist nur ein erster Schritt. Lest um des Praktizierens willen, nicht um des Lesens willen. Zu viele Bücher in einem Zimmer weisen darauf hin, dass ein Mensch an intellektueller Krankheit leidet, so wie zu viele Döschen, Kapseln und Flaschen in einem Regal auf einen Menschen mit körperlicher Krankheit hinweisen. Lest gute Bücher. Lest die heiligen Bücher eurer Religion und anderer Religionen.
Also das heißt, wenn man ein gutes spirituelles Buch liest, mit vielen verschiedenen Lehren, Empfehlungen, Ratschlägen, Erklärungen, man muss nicht den Anspruch haben, dass man ein komplett geläuterter Mensch ist und alles direkt in die Tat umsetzen kann, sondern sich ein, zwei Dinge rauspickt und darauf ganz besonders achtet.
Wie hat sich eigentlich dein Leben verändert, seit du Sai Baba kennst? Und hast du dich auch selbst verändert?
Ich glaube, seine Aussage, er ist Gott, aber wir sind auch alle Gott. Das hat unglaublich viel verändert. Zu lernen oder ein Gespür, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir sind alle einzelne Individuen. Wie das eine mehr verschiedene Wellen hat. Jeder hat ihre eigene Form, jede ihre eigene Größe, aber trotzdem sind alle Wellen das eine Meer, das eine Wasser. Und dass das, was einem anderen geschieht, letztendlich auch mir geschieht. Und das ist sehr lebensverändernd.
Also es hat dich toleranter gemacht oder was?
Ja, ich habe mir vorher vielleicht weniger Gedanken gemacht über andere. Ich war bestimmt egoistischer und habe jetzt zumindest das Ziel, mein Ego zu reduzieren und andere mindestens genauso wichtig zu nehmen wie mich selber. Also ich arbeite dran und das Bewusstsein dafür, das hatte ich vorher nicht.
So zum Schluss habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Ich weiß nicht, ob du darauf antworten möchtest. Also du hattest ja Sai Baba um einen Seelenpartner gebeten. Hat er dich eigentlich erhört?
Ja, ich habe mich schon damit abgefunden, ich werde alleine bleiben und bin glücklich mit der Sai-Literatur. Und was das Witzige ist, er findet ja dann doch immer seine Wege. Über die Bücher hat sich dann mein Mann quasi, hat Kontakt aufgenommen und so haben wir uns kennengelernt. Und ich habe von Sai Baba mal irgendwo gelesen, dass er gesagt hat, wenn wir Seva für ihn tun, dann sorgt er für alles Weitere in unserem Leben.
Über die Bücher hast du deinen Seelenpartner gefunden?
Ja. Also wir haben uns hier im Ashram das erste Mal gesehen. Das war Jahre vorher einfach nur registriert, aber kein Wort miteinander gewechselt und wussten auch nicht, aus welchem Land der jeweils andere kommt. Und dann bekam ich aber eine E-Mail von jemandem, der uns Bücher zur Veröffentlichung vorschickt. Ich habe gesagt, ja, den kann man uns zuschicken und ich schaue mir das an und habe ihm dann auch ein Feedback dazu gegeben. Ja, und so hatten wir Kontakt und darüber haben wir dann telefoniert und dann festgestellt, dass wir diejenigen waren, die sich in einem Ashram begegnet waren. Und
also ein Baba-Devoti, wunderbar.
Genau. Und wie gesagt, auch wenn ich mich hinter meinen Büchern eigentlich verkrochen habe und nur noch damit beschäftigt war, er hat Wege gefunden, mich zu einem Partner zu führen. Und ich denke schon, dass er mein Seelenpartner ist, ja. Das heißt, Sai Baba hat den Wunsch erfüllt.
Also Leute, beschäftigt euch mehr mit Sai-Literatur. Gibt's noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen?
Also ich finde, Prashanthi Nilayam ist nach wie vor ein wunderbarer Ort, in dem man sehr tiefe spirituelle Erfahrungen machen kann. Und ich finde, die Hauptbotschaft ist, nachdem Sai Baba gegangen ist, er ist in uns. Er spricht mit uns, er leitet uns in uns. Und für mich war es eigentlich eher auch eine Diskrepanz. Auf der einen Seite hatte ich die Erfahrung gemacht, dass Bewusstsein unendlich ist und man irgendwie dazu Zugang bekommen kann. Und auf der anderen Seite, soll das begrenzt sein auf die Person, die jetzt in Indien ist, der ich bin doch in Deutschland und das ist jetzt so weit weg. Und in dem Sinne war es sogar fast leichter, Zugang zu bekommen, mich zu verbinden über verschiedene, ich sag mal, Techniken, Methoden wie Namenswiederholung, wie Bhajan singen, wie Meditation.
Hast du einen Lieblingsbhajan?
Ja, Manasa Bhajari. Ja, Manasa Bhajari ist der erste Bhajan, den Sai Baba selber gelehrt hat.
Dann steige ich doch mal in unser Musikarchiv und wir spielen zum Schluss dieser Sendung dein Lieblingslied in einer Aufnahme mit Sai Baba selbst. Vorher möchte ich mich gern noch von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden. Wir waren heute mit dem Mikrofon bei Vera von Dietlein. Danke für deine Zeit.
Gerne, liebe Evelyn.
Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Manas bhajare guru charanam, dustara brahma sagar taranam. Bhajare guru charanam, dustara brahma sagar taranam. Bhajare guru charanam, dustara brahma sagar taranam. Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. Baba, Om Namo Baba.
Yeah, man.